fühle mich heute sehr wohl. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn Sportstunde war. Dann komme ich in die Klasse und die müssen erst alle mal was trinken, die Kinder. War 5 Minuten Pause und man muss die Motivation wieder etwas holen. Und ja, man lässt Zeit und da muss man am besten was Motivierendes aufbauen. Das habe ich auch gemacht. Und dann hofft man, dass man nicht auf Kinder trifft, die so gerade im Jugendalter sind und sagen, ich lasse mich jetzt mal berieseln, was der da vorne mir so erzählt. Und dann gehe ich nach Hause und mal sehen, was der nächste Lehrer mir noch bringt. Ich bin nämlich nicht nur alleine, sondern nachher bringt dann der Markus auch noch ein Wort. Ich mache also nur den Anfang. Und damit wir uns nicht berieseln lassen, ist es im Prinzip jetzt eure Aufgabe, euer Herz zu öffnen. Könnt ihr auch noch beten, während ich dafür bete, dass der Herr mir Gnade schenkt. Und so danke ich dir, Jesus, für den Lobpreis. Ich danke dir für die Freiheit und die Freude, die du geschenkt hast. Und ich bitte dich, Herr, jetzt für das Wort, dass du redest, dass du sprichst, ganz persönlich, Herr. Und dass du mir Weisheit gibst, das zu sagen, was dran ist. Und dass du es in die Herzen fallen lässt, damit es Frucht bringt, Herr, und zu deiner Ehre dient. Amen. Also ich sage es euch gleich, ich möchte euch motivieren. Es ist eine schöne Botschaft. Und es ist wie in der Schule, wie gesagt, der Andreas hat letzte Woche vorgelegt und ich habe zwar keinen Auftrag bekommen, was ich jetzt sagen soll, aber es passt dran. Es passt dran und ich habe es genau einen Tag vor Andreas Predigt bekommen, das heißt, ich habe auch nicht abgeguckt, sondern ich kann euch das tatsächlich bringen, was ich denke, was der Herr gesagt hat. Und zwar bin ich eigentlich gar nicht so böse, dass er auf den letzten Punkt im Jakobusbrief nicht mehr ganz so sehr eingegangen ist, nämlich auf den Punkt mit den Heiligung der Herzen. Ich hoffe, jetzt ist nicht die Motivation wieder weg, sondern die Motivation noch da. Ich möchte heute ein bisschen zu dem Heiligen des Herzens sprechen. Und da möchte ich aber ganz anders einsteigen, so wie das man als guter Lehrer manchmal macht. Man macht eine interessante Einführung und zwar mit dem Psalm 105 möchte ich beginnen und ich möchte das nochmal zur Seite legen. Das ist Arbeitsschutz. Nein, ich komm wieder raus aus der Nummer. Ist alles gut, aber es macht mir Spaß. Gut, und zwar in Psalm 105 habe ich vor längerer Zeit mal gelesen, also wirklich schon länger her. Und heute habe ich gedacht, passt das ganz gut. Und da gibt es einen interessanten Abschnitt. Es geht um Gottes Wundertaten, die er getan hat mit seinem Volk Israel. Und da spricht er von Jakob, von Isaak, von Abraham und dann später vom Volk Israel. Und in den Versen 16 bis 22 spricht er über Josef. Und das möchte ich vorlesen und an einem Vers bleibe ich hängen. Und er spricht über Josef. Er rief eine Hungersnot herbei über das Land und zerschlug jede Stütze an Brot. Er sandte einen Mann vor ihn her, Josef, wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, sein Hals kam ins Eisen. Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Der König sandte hin und befreite ihn, der die Völker beherrscht, ließ ihn los. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus und zum Herrscher über alle seine Güter, dass er seine Fürsten nach Belieben binde und seine Ältesten Weisheit lehre. Und ein Vers, über den ich nachgedacht hatte, da war der Vers 19 und da steht über Josef, wir kennen die Geschichte, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Und meine Frage war, wie ist denn das gemeint? Also wie hat der Ausspruch des Herrn ihn geläutert? Und dem bin ich nachgegangen und an den Gedanken und an den Erkenntnissen, die ich da herausgearbeitet oder festgestellt habe, die möchte ich euch mitgeben. Und dafür müssen wir natürlich die Geschichte von Josef ein kleines bisschen lesen. Nicht alles ist jetzt so wichtig, aber auf die interessanten Punkte möchte ich eingehen. Und es beginnt in 1. Mose 37 und dort lese ich von Vers 2 bis 10. Und dort steht, dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war, ist interessant, die Geschichte Jakobs und dann kommt gleich Josef, aber das steht so da. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und er war als Knabe bei seinen Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes sagte. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und er verkündete ihn seinen Brüdern. da hassten sie noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen, hört doch, was für ein Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen, und siehe, eure Garben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seinem Reden. Und er hatte aber noch einen anderen Traum. Den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, seht, ich habe wieder geträumt. Und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Und sein Vater bewahrte das Wort. Steht dort noch? Ja, das ist der Anfang von der Geschichte Josefs. Und der Josef hatte also einen Traum bekommen und der war sogar göttlich. Und das war so das Wort, was an ihn ergangen war. Das würde ich sagen, ich finde kein anderes Wort, was an Josef in der Zeit ergeht. Und da würde ich sagen, wenn der Psalmist über das Wort spricht, das an ihn ergeht, dann ist das Gottes Reden an Josef. Man sieht aber, steht ja im Psalm, es gibt eine Läuterung. Man sieht erstmal, wie ist denn der Josef so von seinem Charakter her? Und da sieht man, naja, er ist ganz schön überzeugt von sich. Er ist egoistisch. Er kriegt wahrscheinlich gar nicht mit, dass, was bei den Brüdern passiert, was für ein Resultat seine Reden, sein Erzählen nach sich ziehen. Er ist so überzeugt von sich, so selbst voreingenommen, hochnäsig oder stolz und eben blind für die Resultate. Sein Charakter könnte man beschreiben als ungeschliffen oder unreif oder roh. Aber der Plan Gottes für sein Leben, den sieht man in dem Traum, den Josef hatte, also 2 Träume, und auch in dem Psalm, der später dann über Josef geschrieben wurde. Der Plan war also, Josef hatte diese Berufung, ein Retter zu sein. Und interessanterweise sogar so sehr, dass er ein prophetisches Bild für später für den Messias geworden ist. Ja, dieses Verkauftwerden, nach Ägypten gehen, ist ein Schatten von dem, was Jesus später passiert ist. Also er hatte nicht nur die Bedeutung, ein Retter für diese Hungersnot zu sein, um das Volk, in das Gott die seine Berufung hineingelegt hatte, zu bewahren, sondern es ist auch ein größerer Plan dahinter gewesen, eben dort schon den Messias durch ein Leben zu prophetisch voranzuzeigen oder vorzuzeigen, ja. Und jetzt komme ich zu meiner kleinen, zu meinem Aufbau. Denn was hat das Ganze mit uns zu tun? Ich möchte es mal auf uns herunterbrechen. Ich habe hier die Gitarre gewählt und die Gitarre ist geschaffen zu guten Werken, nämlich zu guter Musik, so wie wir zu guten Werken geschaffen sind. Also man kann wunderbar Gott preisen und eigentlich ist es ja auch unsere Berufung, Gott zu preisen. Also diese Gitarre soll jetzt stehen für unser Herz. Oder unseren Charakter, aber ich möchte hier aufs Herz eingehen. Nun, und dann haben wir sind ja leider nicht heilig geboren, haben wir Bedürfnisse in unserem Herzen und wir suchen nach Bestätigung, wir suchen nach Annahme, so wie der Josef auch das bekommen hat von seinem Vater. Und er hat tatsächlich so viel bekommen, dass er eben in dieser Welt lebte, dass sich alles um ihn dreht. Das ist das, was sein Herz quasi aus dieser Situation gemacht hat. Und er hat im Prinzip sein Herz verbunden, für die so visuell sind, ist super hier, so, verbunden mit einer Überzeugung, die in seinem Herzen steckt. Und das ist natürlich blöd. Nö, das ist ein anderes Kabel. Aber egal, ihr müsst es euch so vorstellen, ja. Er ist verbunden mit dieser Überzeugung. Das ist seine Überzeugung, die hat er in seinem Herzen drin. Also sein Herz ist bestimmt von einer Überzeugung, die aber noch unreif ist, die roh, also im Rohzustand ist, die nicht geschliffen ist. Und dort, der Lautsprecher, das ist, steht jetzt dafür, wie wir quasi das, was im Herzen tragen, wie wir das nach außen hin zeigen. Ja, der verstärkt das alles. Das kann aber auch sein, jetzt gerade, wir haben über Stolz gesprochen beim Josef, kann aber natürlich auch sein, dass es genau umgekehrt ist. Menschen, die ganz still sind, sich immer zurückstellen oder nehmen, sich aber im Herzen über andere stellen, die sind zwar kein Lautsprecher, weil sie das nicht laut machen, sind aber trotzdem ungeschliffen. Und diese ungeschliffenen Sachen, die finden wir auch in Matthäus 15, direkt von Jesus. Denn dort geht es darüber, was ausgeschieden wird und was das Herz unrein macht. Und dort sagt Jesus im Vers 19, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, erstens, zweitens Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, also Lügen und Lästerung. All das kann passieren, wenn unser Herz nicht erlöst ist, wenn es verbunden ist mit diesen schlechten Werken. Und eine noch längere Liste finden wir natürlich, die sehr bekannt ist, in den Werken des Fleisches, in Galater 5, Vers 19. Und da gibt es natürlich, jetzt, wo Jesus auch gesagt hat, Ehebruch, das ist natürlich, wenn das die Tat ist, ist natürlich die vollendete Sünde, aber das fängt, wie Jesus sagte, im Herzen an. Es fängt mit Gedanken an. Also es geht mir nicht nur um das, was am Ende als Resultat steht, sondern es geht mir auch um das den allerkleinsten Beginn, die Motivation in unserem Herzen, die falsch sein könnte, die auch Sünde ist. Und da lesen wir in Galater 5, möchte ich noch mal kurz die Werke des Fleisches durchgehen. Und wenn wir das so durchgehen, dann denke ich, der ein oder andere könnte hängen bleiben. Dort sind nämlich Vers 19, die Werke des Fleisches, sagt er auch Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, ist schon auch was, was eher die Gedanken betrifft, die Sachen, die man anschaut, die Sachen, die man hört. Ja, der Psalmist sagt im Psalm 1, wer nicht sitzt im Rat des Gottlosen, das sind unreine Wörter, die ausgesprochen werden, oder auf der anderen Seite Zügellosigkeit. Götzendienst, hatte Andreas auch letzte Woche gesagt, bei der Heiligung des Herzens. Also wenn ich andere Sachen in meinem Herzen aufgrund meines Bedürfnisses höher achte als Gott, dann bin ich hier falsch verbunden. Götzendienst kann alles Mögliche sein. So wie Josef, er träumte, eine Position zu haben. Es kann aber auch irgendwas Hobbymäßiges sein. Es kann was Berufliches sein, wo man sich sieht. Oder eine Überzeugung, die man hat, ja, wenn ich ein großes Haus besitze, ein schnelles Auto oder was auch immer, dann ist das das ist Zügellosigkeit in dem, aber es ist auch Götzendienst. Dann gibt es natürlich Zauberei, dann denken wir mal an all die Sachen, die öfters gesagt wurden hinsichtlich der Manipulation, dass man Menschen steuern möchte gerne, das ist das, wo der Andreas immer sagt, das ist Zauberei in unserem Kontext, wo man das erlebt, Einschüchterung und Kontrolle von anderen Menschen, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und noch einige mehr. Also dort sagt er, das ist die Aufzählung zu Ende. Also egal, ob das jetzt in ausgeführter Tat vorliegt oder ob man nur Ansätze davon hat. Also das Herz dort irgendwo, man könnte sagen, angetriggert wird. Also wo das im Herzen, wo man das merkt, oh, ich tendiere doch hier zu Sachen, die nicht gut sind, die am Ende zu so einem Werk des Fleisches führen. Ja, wo die Motivation eigentlich beginnt, wo der Gedanke in unser Herz kommt oder wo wir spüren durch den Heiligen Geist, der uns überführt, hey, nein, das ist eine falsche Richtung, das ist ein Werk des Fleisches. Auch wo das nur ganz winzig in unserem Inneren beginnt, das ist das, was ich hier quasi damit symbolisieren möchte. Und der Josef war nicht nur ein bisschen damit verbunden, sondern er war sehr stark damit verbunden, denn das war sein Weltbild. Er ist so mehr oder weniger in der Mitte und alle, wie das der Traum auch so gesagt hat und gezeigt hat, alle beugen sich vor ihm. Wenn wir erlöst werden, dann ist das erstmal eine Entscheidung in unserem Kopf und unser Geist wird wiedergeboren. Aber um ehrlich zu sein, diese Verbindung zu den Werken des Fleisches, die wir oft jahrelang eingeübt haben, die sind immer noch da. Manchmal sind es auch 10 Verbindungen oder 20 oder ganz dünne oder ganz dicke. Aber das Ziel ist eigentlich, dass Gott uns hier abstöpseln möchte und möchte uns neu verbinden, nämlich abhängig machen von ihm. Dafür steht hier meine rote Box. Er möchte das Kabel, er möchte unsere Bedürfnisse stillen, denn sie müssen gestillt werden. Wir müssen irgendwo zur Ruhe kommen, wir müssen irgendwo in Frieden kommen, weil sonst suchen wir wieder irgendwas, wo wir uns verbinden können, wo wir zur Ruhe kommen. Wir suchen es und Gott weiß das auch. Und er hat eine wunderbare Lösung, aber wir sind manchmal noch ein bisschen trickreicher. Und da denken wir, jetzt haben wir uns für Gott entschieden, wunderbar. Und dann nehmen wir sowas hier. Thank you. kann man wunderbar verbunden sein, nämlich mit beiden. Toll, oder? Das ist das, was die Simone vor 2 Wochen gezeigt hat. Mit einem Fuß in der Welt, mit einem anderen bei Gott. Jetzt muss ich natürlich noch verbinden. So, und das ist unser Prozess, unser Zustand. Wir sind verbunden mit Gott, denn das wollen wir ja eigentlich. Wir wollen heilig sein, wir wollen erlöst sein, wir wollen Gott wohlgefällig sein, wir wollen in seinem Frieden leben, wir wollen einfach bei Gott sein. Ja? Und hier haben wir das eingebaut, beziehungsweise eigentlich gar nicht absichtlich, aber es ist trotzdem da in unserem Herzen. Und wir sind verbunden mit Gott. Und die Muster, die wir geübt haben, sind immer noch da. Und jetzt ist die Frage, wie wir das wegbekommen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, denke ich, steht jeder in diesem Konflikt und ist jeder in diesem Prozess. Genauso wie unser Josef. Und da habe ich noch einen Vers dazu rausgesucht, der uns das beschreibt, dass das nicht so, leider nicht so schnell funktioniert, das Abstöpseln und das alleine mit Gott verbunden sein. Weil das Herz eben nicht unser Kopf ist, der manchmal eine schnelle Entscheidung trifft, sondern das Herz ist einfach tiefer. Und da muss Gott dran arbeiten. Und da steht nämlich in Jeremia 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Und deswegen, denke ich, schreibt Johannes auch, wer behauptet, er sündigt nicht, der ist nicht aus Gott. Weil ehrlicherweise ist das, unser Zustand erstmal, auch wenn wir uns bekehrt haben, auch wenn wir bei ihm, also uns für ihn entschieden haben. So sieht es erstmal aus. Das trügerische Herz möchte aber Gott wirklich umbauen. Die Frage ist nur, wie macht er das und was können wir dafür tun? Denn das einfache Problem ist, wir haben ja gesagt, Werke des Fleisches, man könnte auch sagen, die Seele ist aktiv, die möchte nicht so gerne sterben. Also mit meinen Worten, die Seele möchte nicht so gerne in die Wüste. Wer will denn schon gerne in die Wüste? Aber Gott möchte uns in die Wüste schicken. Warum? Hat er beim Volk Israel gemacht. Warum? Weil er möchte uns begegnen. Und er möchte, dass dieser Prozess hier fortschreitet. Dass wir nicht stehen bleiben. Er möchte uns hier mit sich verbinden und möchte alles, was von der Welt ist, aus uns entfernen. Das ist seine Leidenschaft. Das ist sein Herz. Er möchte, dass wir wirklich zu Kinder Gottes werden, dass wir helles Licht sind und dass wir die Welt beeinflussen und nicht mehr die Welt uns. Dafür müssen wir aber wachsen und dafür müssen wir auch in die Wüste. Aber unser Fleisch ist da nicht so einverstanden. Das bleibt gerne in der Welt. Das bleibt gerne dort in Ägypten in Sprachen gesprochen, also mit meinen Worten gesprochen. Es bleibt gerne in der Welt, es bleibt gerne dort, wo es was zu tun gibt. Und da gibt es so ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel, ich lenke mich einfach ab. Es sieht doch ganz gut aus mit mir und so wie ich bin, ist doch eigentlich schon okay. Ich bin jetzt so verbunden und es reicht mir erstmal. Und Wüste mag ich gar nicht so sehr, deswegen bleibe ich lieber eben bei den Menschen. Aber ehrlicherweise ist doch auch wieder hier ein bisschen wie in der Schule. Ich habe das am Anfang schon ein bisschen aus Spaß genutzt, aber der Gedanke kam mir schon. Es ist ein bisschen wie in der Schule. Wir sind alle in der Schule des Herrn. Und in der Schule ist, wenn du in der ersten Klasse nicht das Lesen und das Schreiben lernst, dann bekommst du die Möglichkeit, das nochmal zu wiederholen. Und Gott hat mit uns auch bestimmte Pläne. Und genauso wie er mit dem Josef den Plan hatte, der schon längst festgelegt war, vor Urzeiten, schreibt David im Psalm 139, werden die Pläne unseres oder die Bestimmung unseres Lebens festgelegt. Genauso ist auf unserem Leben auch ein Plan. Und natürlich kann man das nicht 1:1 übertragen, aber so wie Gott einen Plan mit uns hat, gibt es in der Schule den Lehrplan. Und er möchte, dass wir in bestimmten Phasen unseres Lebens bestimmte Dinge verlassen. Und er ist, sage ich mal, noch gar nicht, also natürlich wäre es sein Wunsch, dass gleich alles funktioniert, aber er ist ja auch dort, sage ich mal, realistisch und weiß, dass das nicht geht. Aber für bestimmte Phasen des Lebens schickt er bestimmte Ereignisse, die dazu führen können, dass wir dort den Stecker rausziehen. Und je mehr Stecker wir hier rausziehen, umso mehr können wir mit Gott verbinden. Das sind jetzt nur 2 Beispiele. Dann ist es sogar egal, ob da mal so ein eigenes Seelengewurstel war. Dann ist beides verbunden mit Gott. Und das ist ja prima. Und so gibt es verschiedene Phasen, durch die wir im Leben gehen. Und wir sollen uns hier verbinden lassen. Und da ist aber die Frage, ob wir mitmachen, ob wir uns ablenken lassen oder ob wir sagen, ja, Herr, das, was du jetzt von mir möchtest, das gehe ich auch an. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich bei meinem Zettel geblieben bin. Wie sieht denn jetzt im Prinzip tatsächlich diese Therapie, auf menschliche Art und Weise gesprochen oder auf mit biblischen Wörtern ausgedrückt, wie sieht denn jetzt die Heiligung aus, ganz praktisch? Da habe ich auch noch Verse mitgebracht aus dem Psalm 119. Und da sagt der David was sehr Interessantes. Es geht ja im Psalm 119 sehr stark um das Wort Gottes. Und er sagt in Vers 67, da beginne ich. Und ich finde es interessant, es gibt in diesem Kapitel gibt es dreimal kurz nacheinander dieselbe Aussage. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Du bist gut und du tust Gutes. Lehre mich deine Anweisungen. Dann Vers 71, kurz danach kommt, es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, sagt David, damit ich deine Anweisungen lerne. Und nochmal Vers 75, Herr, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Also wer von uns lobt Gott dafür, dass er uns beständig, also in Treue, also nicht immer, aber immer wieder, demütigt? Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich? Aber wenn wir dahinter steigen, liegt genau in diesem gedemütigt werden. Und da muss man sich diese Verse, die dazwischen stehen, mit den Worten, du bist gut und du tust Gutes, oder es ist gut für mich, deine Bestimmungen sind gerecht. Ja, diese Verse, die darf man nicht wegstreichen, weil Gott demütigt sehr liebevoll. Er lockt uns heraus, durch den Heiligen Geist zeigt er uns auf, wo wir hier noch falsch verbunden sind, und er möchte und wünscht sich, dass wir uns richtig verbinden lassen. Also die Demütigung ist ein Werkzeug Gottes. Und darüber sollten wir tatsächlich dankbar sein. Denn es gibt auch dort einen wunderbaren Vers in Jesaja 57. Und wenn wir den uns öfters vor Augen führen, dann wissen wir, wie wichtig das ist. Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich, also in der Höhe und im Heiligtum, aber ich wohne auch, mit meinen Worten, bei denen, der zerschlagen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Ist das nicht wunderbar? Gott sagt, ich wohne und ich liebe es zu wohnen, nicht nur irgendwo von uns aus gesehen, er weiß ja, wo er wohnt, aber von uns aus in der Höhe an einem anderen Ort, sondern ich liebe es, auch dort zu wohnen, wo das Herz gedemütigt und zerschlagen ist. Übrigens, ein Vers weiter von letzter Woche, Jakobus 4, Vers 10, und Petrus schreibt genau das Gleiche, ich glaube mit ein, zwei Wörtern mehr, steht dann, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden von Gott etwas härter gedemütigt oder wir demütigen uns. Wir sind also bereit für den Prozess, würde ich sagen. Wir gehen diesen Prozess mit ein. Und die Frage ist eben, inwieweit wir dort mitarbeiten. Und hier noch als letztes in diesem Kontext noch eine Stelle, wie Gott an uns arbeitet, nämlich so, wie es im Hebräerbrief steht. Hebräer 12, 5 bis 6 ist aber, glaube ich, die andere Stelle. Nee, da möchte ich noch was dazu sagen, dass Gott uns als seinen Sohn behandelt. Hebräer 12. Denn dieses zu wissen, dass Gott gut ist und dass er auch mit uns Gutes vorhat, ist wichtig, dass wir bereit sind, diesen Prozess mit einzugehen. Da steht ja, habt ihr das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhnen spricht? Also die Sohnschaft und diese Entscheidung, die unser Kopf getroffen hat, ich entscheide mich für Jesus, die stellt Gott hier an der Stelle nicht in Frage. Aber es geht um unseren Charakter, es geht um die Verbindung zur Welt und die Heiligung. Dort schreibt er, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und hier noch Vers 10. Denn jene, nämlich die irdischen Väter, haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber, also unser Gott, zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Und das ist ein Riesenvorrecht, dass wir nicht nur heilig singen und irdisch bleiben, sondern dass wir verändert werden und dass wir an seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Ist das nicht wunderbar? Und jetzt kommen wir dazu, wie Gott es macht, nämlich im Hebräer 4. Genau, müsste stehen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, ihr kennt das, und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und da kommen wir dahin. Und so wie der Josef blind ist, sind wir auch für bestimmte Sachen blind. Müssen wir einfach zugeben. Unser Herz ist trügerisch. Es sagt nicht gleich, was es möchte. Es hat Bedürfnisse und die wissen wir manchmal nicht. Die sind nicht in unserem Kopf. Aber es hat diese Bedürfnisse trotzdem. Aber Gott ist der, der die Herzen kennt und die Herzen erforscht. Das sagt sein Wort auch. Und Vers 13, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor dem dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Also das Wort Gottes und preist den Herrn für den Heiligen Geist, der mit uns spricht und der uns überführt, ist es, der uns an die Dinge erinnert, die Jesus gesagt hat, also auch daran, dass wir manche Sachen lassen sollten, nämlich die unreinen Sachen, und dass wir uns verbinden lassen sollen mit Gott. Das ist jetzt alles ein bisschen theoretisch, jetzt kommt nochmal die Praxis. Wir schauen uns den Josef an. Wir sind nämlich in einer sehr komfortablen Situation im Gegensatz zum Josef. Wir haben hier glücklicherweise der Josef hat zwar eine Spiegelung bekommen von seinen Brüdern, die gesagt haben, ja, wie sieht denn das jetzt in der Realität aus, wenn du sagst, du willst über uns herrschen? Du hast zwar diesen Wunsch oder diesen Traum, aber was bringt dir das? Also willst du unser König sein? Das ist doch total lächerlich eigentlich. Was willst du eigentlich von uns? Und auch der Vater sagt, ja, wie willst du das, dass wir uns vor dir beugen? Was soll das? Also der Josef, der hat vielleicht auch noch gar nicht drüber nachgedacht, wie das so am Ende aussieht, aber er wusste, hatte irgendwie in seinem Herzen, ja, ich bin der Beste und die anderen eben nicht. Und die bringen den eigentlich ein bisschen auf den Boden zurück, würde ich sagen. Aber er hatte aufgrund auch seines Lebenslaufs dann niemanden, der ihn an die Hand genommen hat und gesagt hat, mach mal dies, mach mal jenes. Wir haben den Heiligen Geist und wir haben eine Gemeinde. Ist das nicht wunderbar? Gott hat uns in eine Gemeinde gesetzt. Und wenn wir uns selbst nicht mal wissen, wo haben wir vielleicht noch was, wo wir gedemütigt werden müssen oder besser gesagt, wo wir eben uns entwickeln sollten, dann haben wir hier diese komfortable Situation, dass wir eine Leiterschaft haben. Wir haben Hauskreisleiter, wir haben Leiterschaft, die zwar gerade im Urlaub ist, aber die bald wiederkommt. Ja, wir können fragen, wir können ehrlich sein und fragen, sag mal ganz ehrlich, wo sollte ich mich denn noch entwickeln? Was siehst du denn, was ist wichtig? Und ich denke, die Leiterschaft ist weise genug und sehr geduldig und auch liebevoll und investiert viel Kraft. Und ist das nicht wunderbar? Wir können sogar hingehen, mal ganz praktisch, wenn wir es nicht vom Heiligen Geist hören. Wenn wir noch nicht ganz so reif sind, dann ist das doch eine tolle Sache. Also meine Ermutigung an euch, wenn ihr wachsen wollt, wenn ihr das haben wollt, hier an Gottes Heiligkeit teilhaftig werden und selber das einem schwierig fällt, das ist auch überhaupt kein Vorwurf. Das geht jedem mal nicht gut. Also wir sind Menschen und im besten Fall sehr gut unterwegs, aber eben nicht immer. Dann haben wir glücklicherweise Menschen um uns drumherum hier in der geistigen Familie, die uns hier führen können. Habe ich auch gemacht. Ich bin auch zum Andreas gegangen zum Beispiel und habe gesagt, wo soll ich noch wachsen? Das bricht mir ja nicht, sagt man, den Zacken aus der Krone. Nein, das tut es nicht. Der Josef konnte es aber eben auch nicht. Er konnte nicht, oder ich denke, es war auch vielleicht auch nicht gar nicht gut gewesen, zu seinen Brüdern gehen und sagt, wo soll ich mich denn jetzt noch entwickeln? Sein Vater hätte vielleicht was Interessanteres gesagt. Allerdings hatte sein Vater ihn auch sehr lieb. Und man hat ja auch gesehen, dass er ihn bevorzugt hat. Das heißt, er hatte eine gewisse Schwäche in der Hinsicht. Aber er hatte ja noch einen himmlischen Vater. Er war nicht alleine und er hatte eine Bestimmung. Und er hatte einen Gott, der ihn liebte. Und der ihn so sehr liebte, dass er etwas Dramatisches seinem Sohn auf Erden zutraute. Und das ist wirklich heftig. Also ich würde sagen, es ist eine Schocktherapie. Denn es steht dann im 1. Mose 42, nachdem er schon dem Pharao die Träume gedeutet hatte, sprechen und tuscheln die Brüder in Kapitel 42, Vers 21. Und das müssen wir uns mal plastisch vor Augen malen. Da sagten sie zueinander, wahrlich, wir, und da haben die Brüder endlich was erkannt, wir sind schuldig. Ja, wir sind schuldig wegen unseres Bruders. Denn, und jetzt malt euch mal die Situation an dem Brunnen aus, wir sahen die Drangsale seiner Seele. Das muss doch gruselig gewesen sein. Und wie er uns anflehte, wir aber hörten nicht auf ihn. Das ist Schocktherapie für mich. Und der Josef musste erst mal erfahren, das ist gar nicht so gut, so verbunden zu sein, so voreingenommen zu sein. So, die ganze Welt dreht sich um mich. Und wisst ihr, was ich auch interessant finde? Für Gott ist es überhaupt kein Problem. Er hatte eine Berufung, die war auch von Gott. Es ist aber überhaupt kein Problem, die Träume, die Gott selber ihm geschenkt hat, für ihn offensichtlich erstmal in Frage zu stellen. Weil mit diesem Sklave sein, verkauft sein, wurde die Erfüllung der Träume viel unrealistischer. Ja, also Gott hat quasi aus menschlicher Sicht erstmal seinen eigenen Plan gecancelt. Weil um König, um seine Brüder zu sein, muss er ja bei seinen Brüdern sein. Und indem er nach Ägypten verkauft wurde, war er überhaupt nicht mehr bei seinen Brüdern. Da war er weit weg. Es wurde immer unmöglicher. Und das war so der erste Schritt. Manchmal ist es tatsächlich in unserem Leben so, dass Gott mit uns Sachen macht, die erstmal dem, was wir vielleicht im Herzen haben, wo wir sagen, irgendwie habe ich da ein Sehnen danach. Und es kann sein, dass es von Gott ist. Aber Gott entfernt uns absichtlich von diesem Traum, weil dieser Traum unser Götze geworden ist. Und das geht nicht. Als erstes wurde er verkauft. Und da, würde ich sagen, wurden ihm die ersten Verbindungen zu seinem Voreingenommensein rausgezogen. Und da war er Sklave und da konnte er auch nicht mehr entscheiden, was mache ich jetzt oder was mache ich nicht. Er konnte im Prinzip nicht wie wir einfach in der Welt bleiben, weil dadurch, dass er Sklave war, musste er das tun, was ihm gesagt wurde. Aber preis dem Herrn, er war in einer höheren Hand. Und da kam er direkt zu Potiphar. Und da hat er, je nachdem, wie lange das dauerte, man weiß nicht, also es steht hier, mit ungefähr 17 muss er geträumt haben und mit 30 war er dann vor dem Pharao. Also waren 13 Jahre. Aber er wusste ja nicht, dass es 13 Jahre sind. Wir lesen das vielleicht mit dem Wissen, also wir lesen es immer mit dem Wissen, dass er am Ende aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Aber Josef wusste das ja am Anfang nicht. Für ihn war das das Ende. Das Ende seiner Träume. Die waren tot, die musste er abgeben. Und wir müssen auch so einiges abgeben. Ja, einiges von diesen Werken des Fleisches, die einfach in uns zu lebendig sind. Egal, ob es sehr lebendig ist, mittellebendig oder schwach lebendig. Gott möchte alles rausmachen. Und deswegen hat er auch diesen Plan, interessanterweise, Gott macht so eine ähnliche Schocktherapie auf unterschiedliche Art und Weise, aber immer ähnlich, dreimal. Beim Josef zumindest. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr Bibeltext, damit ich das nachvollziehen kann. Aber es gibt es leider nicht. Deswegen muss ich mich kurz fassen. Dein Glück, Markus. Er wird verkauft. Erstes Erlebnis, was ihn eine unheimliche Drangsal bringt, persönlich. Er stellt sich vielleicht selbst in Frage. Ich weiß es nicht. Ich bin auch kein Psychologe. Ihr habt Glück. Er muss seinen Brüdern vergeben. Und er ist gottesfürchtig. Das heißt, die ersten, ich sag mal, Stecker wurden ihm gezogen und er hat gesagt, nee, Herr, ich verlasse mich auf dich. So würde ich das verstehen. Dann wird er zu Unrecht wieder ins Gefängnis geworfen. Er muss wieder vergeben und er steht wieder vor dem Nichts. Und interessant ist, ziemlich schnell, sowohl bei dem Verkauf als Sklave als auch bei dem ins Gefängnis werfen, bekommt er bestimmte Aufgaben, Fähigkeiten zu erwerben. Also der Potiphar muss ja sehr einflussreich gewesen sein und er war der oberste Verwalter seines Hauses am Ende. Das heißt, Gott hat gleichzeitig mehrere Ziele verfolgt. Josef hatte zwar das Verlangen, der Größte zu sein, aber er hatte wahrscheinlich nicht die Fähigkeit, denn er war wahrscheinlich recht verpeppelt. Als Sklave musste er sich von Gott abhängig machen und bekam gleichzeitig die Aufgaben, das Haus des Potiphar zu verwalten. Das heißt, er entwickelte gleichzeitig noch seine Fähigkeiten. Bis zu einem Punkt X, der natürlich offensichtlich von Menschen gemacht wurde, aber von Gott absolut geführt. Wir wissen nicht, ob der Josef wieder ein bisschen stolz wurde, wissen wir nicht. Aber er wurde auf jeden Fall als Persönlichkeit wieder gefestigt in dem Zeitraum. Er hatte seine Aufgaben, er fühlte sich vielleicht auch wohler wieder. Und dann kam diese Geschichte mit der Frau. Er hatte so viel Gottesfurcht, dass er nicht darauf eingestiegen ist. Das hat ermöglicht, dass Gott die zweite Phase starten konnte, nämlich das mit dem Gefängnis. Auch dort war es eigentlich wieder mehr oder weniger ein Schock, vor allem eben, dass das unverdient war. Total zu Unrecht. Und auch dort, habe ich gerade gesagt, musste er wieder vergeben. Und dann waren die nächsten Stecker gezogen. Sein Selbstbild, das Vertrauen auf seine eigene Kraft, seine eigenen Fähigkeiten, hat Gott ihm weggenommen. Und er musste auf Gott vertrauen. Und genau da hat Gott sein Herz verändert. Das ist nicht nur das Wissen, sondern er hat es erlebt, er hat es durchgemacht. Oder mit Davids Worten, er wurde gedemütigt. Und dann kommen diese zwei Männer und die träumen. Und eigentlich, wir erfahren aus der Geschichte im Prinzip, dass der Josef Träume auslegen kann mit Gottes Hilfe. Aber eigentlich, die zwei Männer tauchen später nirgends mehr auf. Wir wissen nur, dass der wieder eingesetzt wird. Also dass er mal zweimal die Wahrheit gesagt hat. Und wir wissen, dass der wieder eingesetzt wird, nicht an Josef gedacht hat. Und das ist so wie die letzte Hoffnung. Vielleicht der letzte Stecker, der noch gesteckt hat. Ja, vielleicht kann ich mit was Übernatürlichen, was von Gott ist, da kann ich vielleicht jemanden überzeugen. Vielleicht, also es klingt für mich so ein bisschen wie, als würde der Josef ein bisschen Gottes Ehre oder Gottes Fähigkeiten für sein eigenes Ego missbrauchen. Und da bin ich jetzt schon so auf dem Level schwach, wo viele, viele Stecker von seinem eigentlichen Bild, von seinem eigenen Selbstbild rausgezogen wurden. Aber ich denke, auf der Ebene sind auch manche von uns so angelangt. Ja, Ehebruch in Vollendung oder sowas, darüber reden wir jetzt hier nicht erstmal. Aber um kleine Motivationen, die vielleicht noch in uns drinstecken, und die so ziemlich heilig aussehen, die sie so richtig irgendwo verstecken, die wir gar nicht merken, weil die so versteckt in unserer Seele, in unserem Herzen tief drin stecken. Und da sagt Gott, nee, auch wenn ich dich diese Träume auslegen lassen habe, auch wenn das die Wahrheit ist und es am Ende gestimmt hat, aber ich teile das nicht mit dir. Du kannst dein Ego nicht aus meinen Werken herausziehen und solltest es auch tunlichst lassen. Und dann lässt er es zu, dass der Kämmerer den Josef vergisst. Das heißt, was total menschlich, total verständlich erscheint, ist aber im Umkehrschluss, wenn Gott seinen Finger drauf hält, durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, er sagt, er teilt die Gesinnungen des Herzens, er richtet sie, er weiß, wo das am Ende hinführt und warum wir manches machen, warum wir manche Motivation haben, warum wir dies oder jenes machen wollen. Machen wir es wirklich, weil wir das so machen, wie unser Kopf, unser Herz das uns vorspielt? Oder ist das vielleicht doch nicht erlöst in dem Fall? Und dann lässt Gott es zu, dass der Josef eine Zeit, die wir nicht kennen, in dem Gefängnis sitzt und er selber noch nicht weiß, ja wann kommt das alles noch? Ihr seht, da kann man einiges draus lernen aus dem Josef. Und keine Sorge, Markus, so viel kommt nicht mehr. Bei der ganzen Geschichte ist es Schöne, wenn wir den Psalm 105 im Hinterkopf haben, dass Gott die ganze Zeit über sein Kind wacht. Und das Gleiche begeistert mich bei Mose. Der geht erstmal in die Wüste, die Ursache ist blöd gelaufen. Eigentlich wollte er nur was Gutes. Und dann ist er weit weg in der Wüste. Der hat sich genauso von seiner Bestimmung weit entfernt. Und in der Zeit läutert Gott sein Herz. Weil das, was Gott eigentlich mit ihm vorhat, im Augen der Menschen absolut unmöglich war. Und weil genau diese Strecke und diese Zeit, die dort verläuft, das ist das Wichtige, damit wir am Ende für ihn Werkzeuge sind, die funktionieren, die gut sind und die keinen Blödsinn anstellen. Das ist ganz wichtig. Man könnte also sagen, je unerreichbarer das Wort Gottes in dem Fall diese Träume waren, umso mehr hat es dem Josef geholfen, indem er seine eigenen Träume und seine eigenen fleischlichen Werke, in dem Fall, ich sage das jetzt mal sehr biblisch, aufgeben musste. Aber es hat ihm geholfen, heiliger zu werden, reiner zu werden, vollkommener zu werden. Und das ist das, wo der David sagt, darüber freue ich mich, über die Demütigungen, obwohl das erstmal nicht so schön klingt. Aber genau das ist Gottes Werk und darüber sollten wir uns freuen. So, bevor ich die Geschichte zu Ende erzähle, habe ich gedacht, ich muss auch noch was von mir erzählen. Ein Beispiel. Und Sarah und ich haben gerade gestern drüber gesprochen. Ja, aber du wirst gleich lachen. Ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, wo Gott genau das Gleiche gemacht hat. Und das ist auch ziemlich versteckt. Und das ist das Thema Geld. Also ich bin heilig gesagt sparsam und möchte so viel Geld wie möglich vor Gott verwenden. Aber ehrlicherweise, also wenn ich ganz ehrlich bin, könnte es auch sein, ich bin ein bisschen geizig gewesen. Aber eigentlich möchte ich das gar nicht zugeben. Weil wir glauben lieber dieser Lüge, dass wir einfach nur sparsam sind und dass alles für Gott ist. Nun, und Gott liebt uns so. Und wenn er sieht, ach, hier ist noch ein Hindernis, hier ist noch ein Kabel falsch verbunden, das möchte ich mal dem Konrad weg, also rausziehen. Ja? Und da habe ich vor 2,5 Jahren habe ich Ferienhäuser gesucht. Nach Corona wollten wir wieder in Urlaub fahren und da haben wir verschiedene zur Auswahl gehabt. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe dann irgendwo 3 hatte ich offen, als so im Computer nebeneinander. Und da habe ich so innerlich so gesagt, ja, wenn ich jetzt mal nicht aufs Geld schaue, wo würde ich denn hinfahren? Und da habe ich gesagt, dort. Und da habe ich so innerlich nur so gedacht, ja, würde ich auch hinfahren, wenn es mir jemand anders bezahlt. Und dann sagt der Herr zu mir, und das finde ich so, ich bin so begeistert davon. Da sagt er, nee, ich bezahle dir, das hat er nicht gesagt, aber das bezahlst du auch nicht. Oh, habe ich gedacht. Wie meint er das? Also, ist ja mein Geld. Aber ein Glück, der Heilige Geist arbeitet sehr schnell und wenn er spricht, sehr deutlich. Und der zweite Gedanke, der mir kam, war, du musst es anders sehen. Das, was dir gehört, gehört mir. Und wenn ich möchte, dass du in Urlaub fährst und dass du dich erholst, es geht nicht um Völlerei, um Ausschweifung, Luxus. Aber wenn ich möchte, dass du dich erholst, dann zahle ich auch mehr als das Geld. Und das Schöne ist, Gott hat nicht nur diese Lüge in meinem Kopf also enttarnt, sondern er hat gleichzeitig in meinem Herzen eine Offenbarung gegeben und hat gesagt, weißt du, wie sehr ich dich lieb habe? Ich würde auch viel mehr zahlen. Du bist mir so kostbar. Die paar Euro? Mir gehört die ganze Erde. Hör endlich auf, so geizig zu sein, so ungefähr. Das ist doch für mich kein Problem. So, das war mein Beispiel. Auf der anderen Seite, als es um meinen Berufsweg ging, dann bin ich jetzt im Sommer, irgendwie, als das alles entschieden war, wie es weitergeht, bin ich nach Hause gefahren, längere Strecke, habe nachgedacht. Und dann sagt der Herr plötzlich zu mir, ich weiß nicht mehr, was es war, aber das habe ich mir gemerkt. Weißt du, Konrad, warum du diese Stelle bekommen hast und ich dir sie geben konnte? Weil du dir daraus nichts machst. Das ist dir egal. Du ziehst daraus nicht deine Identität. Und da habe ich aber gedacht, was würde mir denn der Herr geben, wenn ich nicht nur aus sowas meine Identität nicht ziehe, sondern auch aus allen anderen Sachen. Was verhindere ich durch mein Herz noch, dass mir Gott manche Sachen nicht geben kann, obwohl er es eigentlich möchte. Was verhindert Gott oder was verhindern wir durch unser Herz und durch unsere Ablenkungen, die wir unternehmen oder Sachen, die wir alle versuchen, um es uns recht zu machen? Was verhindern wir alles damit, was Gott uns eigentlich geben wollte? Ich glaube, eine ganze Menge. Also, wir sollen uns jetzt nicht schuldig vorkommen. Gott weiß, dass wir in dem Prozess sind. Aber lasst uns mal kurz darüber nachdenken. Würde Gott uns nicht viel mehr geben, wenn wir bereit dazu wären? Das ist der Punkt. Und wenn wir lernen, in der Phase des Lebens, wo wir gerade sind, das zu verändern, was gerade dran ist. Gott erwartet nicht, dass wir beim Auto einen totalen Ölwechsel vollziehen, von heute auf morgen. Aber er wünscht sich, dass wir das, was er spricht, gehorsam umsetzen und so mehr von ihm empfangen können. Schritt für Schritt. Das wünscht er sich. Man erwartet ja auch nicht vom Erstklässler, dass er die schriftliche Division beherrscht. Oder eine Buchvorstellung macht. Im ersten Schuljahr. So ist Gott nicht. Gott ist ein liebender Vater. Und so wie Gott mein Herz in dem Fall ein Stück weit geheilt hat, oder was heißt geheilt, in Offenbarung geschenkt hat, finde ich das faszinierend, was er mit Josef gemacht hat. Und das möchte ich euch noch mit zeigen und dann komme ich ziemlich schnell zum Ende. Nämlich ein Vers finde ich sehr interessant. Kapitel 41, Vers 32. Aber ich lese noch drumherum. Der Pharao hat geträumt und Josef spricht. Und er legt diese Träume aus. Und er sagt, siehe, Vers 29, es kommen 7 Jahre, da wird großer Überfluss herrschen im ganzen Land Ägypten. Aber nach ihnen werden 7 Hungersjahre eintreten und all dieser Überfluss wird vergessen sein im Land Ägypten. Und die Hungersnot wird das Land aufzehren, sodass man nichts mehr merken wird von dem Überfluss im Land, wegen der Hungersnot, die danach kommt. Denn sie wird sehr drückend sein. Dass aber der Pharao den Traum 2-mal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Wer hatte 2-mal geträumt? Der Pharao. Spulen wir noch ein Stück zurück. Wer hat noch 2-mal geträumt? Josef. Und ich weiß nicht, ob Josef erst geheiligt wurde und ein Glauben entwickelt hat oder ob er erst danach oder in diesem Moment das für sich erkannt hat. Hey, ich habe auch 2-mal geträumt. Und jetzt hat Gott durch mich gesagt, dass der Pharao das rasch bewilligt bekommt. Was denn dann mit meinen Träumen? Aber er war so geheiligt dann, dass er nicht mehr sagen konnte, damit ich erhöht werde. Sondern er war so heilig, dass er sagen konnte, später zu seinen Brüdern. Das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber er hat es trotzdem gesagt. Als die Brüder Angst hatten, als die ganze Geschichte schon vorbei war, da sind die extra, die Brüder haben die diese Lüge erfunden, dass der Jakob dann noch was zu den Brüdern gesagt hatte. Und ja, Josef spricht, Kapitel 50, Vers 19, fürchtet euch nicht zu seinen Brüdern. Bin ich denn an Gottes Stelle? Er hat ihn total vergeben, da war nichts mehr. Da war keine Bitterkeit. Und auch dieser Stolz, den er am Anfang definitiv gehabt hatte, der war alles weg. Und dann sagte er, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es heutzutage zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie. Es ist noch der Josef, der die anderen tröstet, weil die so ängstlich waren. Aber das ist das, wir sollen Salz der Erde sein. Und ich glaube, das ist mir die letzte Woche nachgegangen. Wirklich diese Gottesfurcht. Wenn wir nicht Salz der Erde sind, dann ist das Salz nur noch wert, zu zertreten zu werden. Und das möchte ich nicht. Es gab mal eine Phase in meinem Leben, da habe ich gesagt, ich möchte nicht erst vom Wal gefressen werden. Ich möchte eher gehorsam sein. Und wie gesagt, es geht nicht um den Riesensprung. Wir sind keine Kängurus oder Flöhe, die so große Sprünge machen können. Wir sind Menschen und Gott weiß das. aber er möchte, dass wir Schritt für Schritt gehen. Und am Ende sind wir Licht und wir sagen nicht mehr, oh, ich habe das geträumt, ich bin der Tolle, sondern wir können sagen, hey, ich habe das zwar geträumt und das war Gottes Plan, aber das ist alles Gnade. Das ist alles Geschenk. Und dann sagt Paulus, die Gnade, die in mir gewirkt hat, die hat das Resultat hervorgebracht und nichts anderes. Zum Schluss. Die Frage ist, möchtest du auch eine Schocktherapie hier? Oder möchtest du eher der Ton auf der Töpferscheibe sein? Und da habe ich ein Gebet formuliert. Also es gibt eins in der Bibel, das ist ja klar, nämlich Psalm 139, Vers 23 und 24, erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz und so weiter und so fort. Ich bin ja Lehrer und da möchte ich das manchmal ein bisschen genauer. Ich wünsche mir, dass Resultate auch irgendwann zu sehen sind. Und deswegen habe ich gedacht, wer möchte, kann gleich ein Gebet sprechen, das ich erst vorlese, damit du weißt, was du sagst. Und zwar, Heiliger Geist, bitte zeige mir in der kommenden Woche einen Werk meiner Seele, das mich hindert, in die Bestimmung zu kommen, die du für mich hast. Und da würde ich sagen, ehe meine Stunde vorbei ist, stehen wir nochmal auf. Und ich bete so stückweise wie beim Diktat und dann könnt ihr das auch noch sagen. Okay, aber es ist jetzt ernst. Heiliger Geist, bitte zeig mir in der kommenden Woche ein Werk meiner Seele. Das mich hindert, in die Bestimmung zu kommen, die du für mich hast. Amen. Und jetzt habe ich ein Beispiel gegeben und ich fände es wunderschön und es wäre auch zur Ehre des Herrn, wenn nächste Woche ein paar Geschwister vorkommen würden, im Zeugnisteil, und sagen, das Gebet hat gewirkt. Vater, ich danke dir für deine Güte und ich danke dir auch, dass du so ein wunderbarer Vater bist, der unsere Herzen kennt, viel tiefer als wir. Und ich bitte dich auch, dass du uns nochmal diese Dringlichkeit zeigst, und dein Herzenswunsch, dass wir uns verändern lassen, dass wir von dir durchdrungen sind, Herr, und dass wir der Welt wirklich gestorben sind. Herr, du sagst, wir sollen die Werke des Fleisches durch deinen Geist töten. Das bitte ich dich, Herr, dass du uns das neu bewusst machst und dass du uns sensibel machst, wenn dein Heiliger Geist zu uns spricht und solche Gesinnungen aufzeigt, dass wir reagieren können. Bitte gib uns auch die Kraft dazu. Und all das, Herr, soll nicht für unsere Ehre sein, sondern zu deiner Ehre. Amen.